Deutschlandfunk. Hintergrund.
Alltagssorgen und Koalitionsarithmetik. Wahlen in Sachsen. Eine Sendung von Bastian Brandau.
Wenn der Pendler Markus Haubold sich in einen Zug von seiner Heimatstadt Chemnitz nach Leipzig setzt, dann fühlt er sich wie im Jahr 1980, sagt er.
Zwar schön mit Abteilen, aber eben sonst alles veraltet. Wir haben relativ schmal und hohe Einstiege und Trittflächen, gerade für ältere Leute und Gehbehinderte, sehr, sehr schwer zu erklimmen sind.
Es gäbe aber noch andere Probleme, sagt Haubold, der sich bei der Fahrgastorganisation Pro Bahn engagiert.
Wir hatten immer mal wieder, kürzlich erst vor ein, zwei Monaten, Ausfälle in Größenordnungen, wo ein Drittel der Fahrten ausgefallen sind. Grund war zumindest dieses Jahr, dass einfach zu wenig Wagenmaterial da war.
Ausfall eines Drittels aller Züge zwischen der größten und drittgrößten Stadt Sachsens. Wer trägt die Schuld? Darüber streiten Fahrgäste, Parteien, Verkehrsverbünde und die Mitteldeutsche Regiobahn. Die hat inzwischen angekündigt, eine weitere Zuggarnitur zur Verfügung zu stellen. Doch die Bahnstrecke Leipzig-Chemnitz darf als beispielhaft gelten für die Probleme im öffentlichen Personennahverkehr in Sachsen. Die alten Reichsbahnwaggons sollten eine Übergangsleistung sein. Versprochen war die Elektrifizierung der Strecke bis 2023 und dann auch neue Züge. Das hatte der frühere Wirtschaftsminister von der FDP angekündigt. Doch daraus wurde nichts. Nun wird es wohl bis 2029 dauern, mindestens. Der Zustand des Bahnverkehrs in Sachsen sei ein großes Problem, sagt die Spitzenkandidatin der Grünen, Katja Mayer.
Gerade wenn ich in die Region im Ostsachsen und in Westsachsen gucke, dann stelle ich fest, dass nach 1990 dort ein dichtes Eisenbahnnetz war, dass es eine Fernverkehrsanbindung gab. All diese Strecken wurden alle abbestellt. Eigentlich haben nur noch Leipzig ein ganz gutes Angebot an den Fernverkehr. Dresden eher so mittel, würde ich mal sagen, nach Berlin und Leipzig. Das heißt, wir müssen da wirklich gucken, dass wir die Region wieder an den Fernverkehr anbinden.
In Chemnitz, einer Stadt mit weit über 200.000 Einwohnern, hält seit Jahren weder ein IC noch ein ICE. Und das mache auch etwas mit einer Stadt und ihren Einwohnern, findet Probahn-Mitglied und Chemnitzer Markus Haubold.
Man fühlt sich natürlich abgekoppelt, abgehangen. Man fühlt sich so wie das Übriggebliebene. Und das ist für die Menschen dort, auch für das Selbstbewusstsein der Region natürlich nicht gut, wenn man da einfach immer so nachgelagert irgendwie behandelt wird, als ja, fährt irgendwie mal ein alter Zug dahin. Ist ganz schlecht für das Selbstbewusstsein auch in der Region.
Abgehängt, kein Fernverkehr, kein Zug, kein Bus. Geschlossene Arztpraxen und Polizeistationen. Ein Gefühl, das nicht nur Menschen im Südwesten Sachsens kennen. Viele Städte in Sachsen haben seit 1990 ihren Bahnanschluss verloren. Auch Busse fahren in den ländlichen Regionen nur unregelmäßig, gleich ob in der Lausitz oder in Mittelsachsen.
Ja, in der Tat liegen ja hier Versäumnisse vor, gerade was öffentlicher Personen- und Nahverkehr angeht, was die Erschließung auch des ländlichen Raums angeht.
Hans Vorländer, Professor für Politikwissenschaften an der TU Dresden, verweist auf politische Entscheidungen der Vergangenheit.
Die Gebietsreform, Gemeindereform hat natürlich auch die Strukturen in diesen Gebieten enorm verändert, verdünnt. Viele sind tatsächlich abgehängt worden, weil sie weder mit dem Bus noch mit der Bahn noch über die Straßen oder gut ausgebaute Straßen schnell in die Städte kommen können. Das sind wirklich Entwicklungen, die in den letzten Jahren oder man muss sagen auch schon 10, 15 Jahren deutlich absehbar gewesen sind.
Seit 1990 stellt die CDU in Sachsen den Ministerpräsidenten, zunächst mit absoluten Mehrheiten, seit 2004 in einer Koalition, erst mit der SPD, dann FDP, jetzt wieder mit der SPD. Ob Fehler oder Erfolge, alles ist immer auf die CDU zurückzuführen, die Sächsische Union, wie sich der Landesverband nennt. Seit gut 1,5 Jahren ist Michael Kretschmer Ministerpräsident, versucht zu reparieren. Ob Lehrermangel oder fehlende Polizisten, Maßnahmen sind angeschoben. Bis sie wirken, dauert es, das weiß auch Kretschmer. Er befindet sich seit seinem Antritt im Dezember 2017 permanent im Wahlkampfmodus.
Und ich bin wirklich schwer beeindruckt. Über 18 Monate jetzt als Ministerpräsident. Wir haben uns zusammengesetzt mit den Kollegen in der Landtagsfraktion, haben uns Prioritäten gesetzt und können nach 18 Monaten sagen, all das, was wir uns vorgenommen haben, was wir den Menschen gesagt haben, was ich in meiner Regierungserklärung erklärt habe, haben wir gehalten.
Der Freistaat Sachsen gibt kurz vor der Landtagswahl ein ambivalentes Bild ab. Die Arbeitslosigkeit ist stark gesunken auf rund 5%. Die Großstädte Leipzig und Dresden boomen. Auch Chemnitz wächst wieder. Die Löhne aber sind vergleichsweise niedrig. Die Tarifbindung mit 39% bundesweit die niedrigste. Und viele Regionen bluten aus, sind überaltert, wie die Lausitz, aus der nach 1990 Hunderttausende weggezogen sind. In Görlitz, der sechstgrößten Stadt des Landes, bekam im Mai bei der Oberbürgermeisterwahl ein Kandidat der AfD die meisten Stimmen im ersten Wahlgang. Die Entwicklung in der Lausitz beobachtet Ratsch Kollmorgen, Soziologe und Inhaber der Professur Management sozialen Wandels an der Hochschule Zittau-Görlitz. Es seien typischerweise die Menschen mit Zukunftsängsten, die die AfD wählten.
Dann, soziodemografisch, sind es die Älteren, vorzugsweise die AfD wählen, und Männer und die, die so mittelgebildet sind, das reicht bis ins akademische Milieu hinein. Es sind aber viele auch einfache Angestellte, auch mit unsicheren Arbeitsverhältnissen. Und das sind alles Gruppen, die just in Görlitz und in den Umlandgemeinden und zum Teil auch Kreisen, wenn wir jetzt nochmal die Lausitz uns anschauen, die da besonders stark vertreten sind. Insofern ist es eigentlich keine Überraschung, dass Herr Wippel in Görlitz so gut abgeschnitten hat und insgesamt auch die AfD bei der Bundestagswahl.
2017 wird die AfD knapp stärkste Partei in Sachsen. Auch bei den Europawahlen im Mai liegt sie vorn. Matthias Quent, Soziologe und Leiter des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena, sieht noch andere Gründe für die hohe Zustimmung für die AfD.
Sachsen hat eine lange Tradition im Rechtsradikalismus. Hier war die NPD über Jahre mit durchaus vielen, mit über 9% der Stimmen im Landtag vertreten. Das hat auch ein Stück weit der AfD mit den Weg bereitet. Wenn wir uns die AfD heute anschauen, dann sind die ostdeutschen Verbände die Verbände, die den völkischen Flügel von Björn Höcke insbesondere unterstützen.
Der Thüringer Björn Höcke, Anführer des vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuften AfD-Flügels, macht Wahlkampf für die sächsische AfD. In Grimma sind rund 200 Menschen ins Rathaus gekommen, überwiegend Männer fortgeschrittenen Alters. Auch einschlägige T-Shirts der extremen rechten Szene sind zu sehen. Dass Höcke auch in der eigenen Partei umstritten ist, gegen ihn ein Parteiausschussverfahren lief, kein Thema. Höcke, sagen die wenigen, die sich in ein Mikrofon äußern wollen, sei weder Rassist noch rechtsextrem.
Ich stehe zu Höcke und gerade auch die sächsische AfD sowieso auch.
Anders als die AfD in Brandenburg und Thüringen trete die sächsische AfD im Landtag meist moderat auf, sagt Hans Vorländer, Politikwissenschaftler von der TU Dresden.
Insofern hat die Partei sehr unterschiedliche Strömungen, die zwischen, sagen wir mal, moderaten, bürgerlichen, aus der Handwerkerschaft kommenden Repräsentanten bis zu den radikalen, rechtsextremen Positionen reicht. Und die AfD ist sicherlich auch geneigt, beide oder mehrere oder alle Flügel beieinander zu halten, um auf diese Art und Weise ein Höchstmaß an Stimmen zu gewinnen.
Dafür exemplarisch steht der Spitzenkandidat Jörg Urban. Der stets bieder wirkende Ingenieur mit einer Vergangenheit als Geschäftsführer einer Umweltschutzorganisation spricht am vergangenen Sonntag bei einer Wahlkampfveranstaltung in Dresden.
Seien Sie herzlich willkommen hier in Dresden, in der Hauptstadt des Widerstandes.
Doch marschiert Urban in Chemnitz im vergangenen Herbst Seite an Seite mit Rechtsextremen und zeigt sich gern mit Björn Höcke. Der Verfassungsschutz, aus dessen Bericht die Freie Presse zitiert, sieht bei ihm wegen diverser Posts in sozialen Medien Anzeichen für ein völkisch-nationalistisches Gesellschaftsbild. Dass man ihn einen Neonazi nennen darf, hat ein Dresdner Gericht bestätigt. Welche Rolle für die AfD nach der Landtagswahl? AfD-Spitzenkandidat Jörg Urban formuliert es vor Beginn des Wahlkampfs so.
Wir wissen, dass wir hier sehr stark werden wollen. Wenn wir in Sachsen regieren, dann nur, wenn die CDU sich der AfD unterordnet. Ich hoffe, dass das geschieht. Ich hoffe es für Sachsen. Ob es wirklich durchsetzbar ist in der heutigen CDU, das kann ich Ihnen nicht voraussagen.
Es ist die große Frage, verbunden mit den Sorgen vieler Menschen. Kommt die AfD an die Macht und kann Teile ihres Programms durchsetzen?
Wenn Zäune aufgebaut werden, reißen wir sie gemeinsam ein.
Etwa 40.000 Menschen demonstrierten dagegen am vergangenen Wochenende in Dresden bei der Demonstration des Bündnisses Unteilbar.
Mein Name ist Birger Höhn, ich bin Inklusionsbotschafter. Das ist ein Projekt der Interessengemeinschaft Selbstbestimmt Leben. Und ich bin Autist. Ich bin hier, weil ich Angst vor einer AfD-Regierung habe. Und weil ich sie mit allen Mitteln bekämpfen will. Der Weg der Rechtspopulisten führt direkt in die NS-Euthanasie, wie nicht weit von hier in Pirna-Sonnenstein. Am 1.9. ist nicht nur Landtagswahl, sondern es ist auch der Weltfriedenstag Und es ist der Tag des Erlassdatums für die NS-Euthanasie am 1.9.39.
Die AfD spricht in ihrem Programm von, Zitat, politisch motivierter Inklusion und erklärt die deutsche Verpflichtung gegenüber den Vereinten Nationen, behinderten Kindern die Teilhabe am Bildungssystem zu garantieren, für erreicht. Flüchtlingskinder will sie separat beschulen. Im Programm der AfD sind Forderungen enthalten, die unter anderem die Kunstfreiheit und die Religionsfreiheit einschränken würden. Auch Vereinen, die demokratische Bildungsarbeit leisten, will die AfD die Zuwendungen streichen. Betroffen wäre auch das Kulturbüro Sachsen, das Kommunen beim Umgang mit Rechtsextremismus berät. Referent Michael Nattke.
Das ist Staatsbürgerkunde, das ist DDR-Denken, das ist eben ein autoritäres Staats- und Demokratieverständnis, was da dahinter steht. Die AfD möchte also praktisch keine freie Arbeit, weil sie das nicht unter Kontrolle haben kann. Ein Staat kann die Arbeit von freien Trägern nicht unter Kontrolle haben und das ist ja auch gut so.
Die Folge, so Nattke, diejenigen, die sich in den ländlichen Regionen gegen Rassismus und Rechtsextremismus einsetzen, würden sich ohne Unterstützung und Vernetzungsangebote von außen wohl zurückziehen. Ministerpräsident Michael Kretschmer hat eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen, auch weite Teile seiner Fraktion. Bei Wahlkampfterminen der CDU wird das allerdings unter den Zuschauern durchaus anders gesehen.
Ich bin etwas anderer Meinung wie Herr Kretschmer. Ich bin der Meinung, dass man die AfD nicht so abseits stellen sollte. Man muss mit ihnen reden. Es geht ja nicht darum, dass da ein paar Idioten da in der Partei sind oder in der Leitung sind. Es sind Millionen Menschen, die sie gewählt haben, einfache Leute, Handwerker, auch intelligente Leute, und die kann man nicht einfach ignorieren.
Ja, durchaus, weil dann würde die Mitte besetzen, rechten Rand von der AfD raus, linker Rand von der CDU raus und schon passt das wieder. Was die AfD sagt, zu 80% ist CDU-Politik. Rechte Mitte, war immer CDU, habe immer CDU gewählt. Ja? Ich kann jemanden nicht wählen, der mit dem Grünen koaliert.
Kretschmers Ausschluss einer Zusammenarbeit mit der AfD halte er für glaubwürdig, sagt Hans Vorländer von der TU Dresden. Was aber ist mit Michael Kretschmer, wenn die CDU sehr schwach oder sehr stark abschneidet?
Es kann natürlich sein, dass in der CDU es Kräfte gibt, die sich auch selbst täuschen über das Wahlergebnis, sollte es bei 30% liegen. Könnten einige auf die Idee kommen zu sagen, ja, ist ja gar nicht so schlimm mit der CDU, könnten sich bestätigt fühlen und könnten sagen, lassen wir doch mal probieren, ob wir nicht eben doch entweder eine Minderheitsregierung oder aber eine punktuelle, wie auch immer geartete Zusammenarbeit mit der AfD anstrengen. Das ist, glaube ich, durchaus möglich, dass es solche Stimmen gibt. Ich würde auch sagen, es ist wahrscheinlich, dass es solche Stimmen gibt.
Für die punktuelle Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD gibt es schon Beispiele in sächsischen Städten. Und dass die CDU nach der Wahl schwach werden könnte, fürchten in Sachsen und anderswo Hunderttausende und auch die Menschen auf der Unteilbar-Demonstration. Dort ist auch der stellvertretende Ministerpräsident, SPD-Chef Martin Dulich. Im Wahlkampf hat der angesichts von Umfragewerten unter 10% gerade wenig Grund zur Freude. Doch an diesem Tag geht es ihm
gut, weil es einfach mal ein schönes Zeichen ist, dass wir viele sind. Weil es gibt einfach Grundwerte, die sind nicht teilbar. Und man hat ja in Sachsen gemerkt, dass einiges ins Rutschen gekommen ist, dass Unsagbares sagbar geworden ist. Und dass man da nicht allein ist, finde ich super.
Aufgerufen hatten 400 Initiativen. Von den größeren Parteien sind neben der SPD Grüne und Linke da. Doch von den Spitzenkandidaten äußert sich nur Rico Gebhardt von den Linken offen mit Zustimmung zu einem möglichen Bündnis.
Ich habe mich immer dafür ausgesprochen, so ein Mitte-Links-Bündnis als progressives Änderungsbündnis hinzubekommen. Da habe ich mich ja vor allen Dingen schon 2014 dafür ausgesprochen. Da wurde ich ja oft noch von SPD und Grünen darüber belächelt.
Meine Damen und Herren, es ist geschafft. Heute übergeben wir den Volksantrag längeres gemeinsames Lernen in Sachsen und starten damit sozusagen die Beratung im Landtag.
Linke, SPD und Grüne verbindet in Sachsen inhaltlich vieles. Gemeinsam unterstützen sie etwa einen Volksantrag zum gemeinsamen längeren Lernen. Über 50.000 Unterschriften liegen seit einigen Wochen zur Prüfung im Landtag, der sich in neuer Zusammensetzung damit auseinandersetzen wird. Laut einer Umfrage befürworten 66% der Menschen in Sachsen Möglichkeiten zum gemeinsamen längeren Lernen, die die CDU bisher ablehnt. Trotzdem und trotz des weiterhin gravierenden Lehrermangels, insbesondere im ländlichen Bereich, wirklich kontrovers wird die Bildungspolitik zwischen den Spitzenkandidaten in diesem Wahlkampf nicht debattiert. Unter einem Zelt sitzt Jens Hausner, Landwirt in Pödelwitz südlich von Leipzig. Anfang August sind hunderte junger Menschen in dem Dorf zu Gast, das sich gegen seine Zerstörung durch den Braunkohleabbau wehrt. Jens Hausner ist Sprecher der Bürgerinitiative Pödelwitz bleibt. Er ärgert sich über die CDU-SPD-Regierung, die sein Dorf trotz beschlossenen früheren Ausstiegs weiter in Unsicherheit lässt.
Die könnten sofort Planungssicherheit schaffen, indem sie sagen, es gibt keine neuen Genehmigungen für den Kohleabbau und damit sind die Dörfer ja schon erhalten. Die berufen sich jetzt aufs Kohleausstiegsgesetz nur, um den Firmen noch finanzielle Abfindung zu sichern. Und wir sind hier das Faustpfand mit unserer unsicheren Planungssicherheit. Und ich denke mal, wir sind ja nicht Menschen zweiter Klasse im Kohlerevier. Wir gehören genauso dazu und verlangen einen sozialverträglichen Umgang mit uns.
Auch zwischen Görlitz und Plauen gehen regelmäßig zehntausende junge Menschen auf die Straße, auch am heutigen Freitag. Ihr Vorwurf, die sächsischen Politiker spielten mit ihrer Zukunft. Der Ausbau erneuerbarer Energien hängt in Sachsen weit hinter den ursprünglichen Plänen zurück. Vor der Wahl stellen Fridays for Future ihre Forderungen an die Landesregierung vor.
Das bereits bestehende Energie- und Klimaprogramm von 2012 ist diesen Aufgaben nicht mehr gewachsen. Geschweige denn, dass die genannten Maßnahmen konsequent umgesetzt würden. Wir fordern eine jährliche Senkung der Treibhausgasemissionen um 23% im Vergleich zum Vorjahr, Beginn 2020.
Es ist echt für die Grünen in Sachsen und in Dresden und für uns ein Privileg, dass so viele Leute gekommen sind an so einem fantastischen Ort.
Die Wahlveranstaltungen der Grünen waren gut besucht, nicht nur wie hier in der Grünen Hochburg Dresden-Neustadt. Die Partei wird Umfragen zufolge ein zweistelliges Ergebnis einfahren und so ihr Ergebnis von 2014 verdoppeln. Neben der Diskussion um den Klimawandel, dem guten Bundestrend der Partei und dem neuen Führungsduo sieht Hans Vorländer von der TU Dresden dafür in Sachsen auch strukturelle Gründe.
Das ist die Veränderung in den Städten, in der Wählerschaft, in den Milieus. Es gibt Zuzug in den Städten, die großen Städte, also Leipzig, Dresden und eben auch teilweise Chemnitz, aber auch so ein bisschen in den Mittelstädten wie Görlitz oder Bautzen gibt es mittlerweile ein Milieu, welches man als grün beschreiben könnte. Und daraus ziehen die Grünen auch mittlerweile ihre Zustimmung oder das Anwachsen der Zustimmung.
Bei der Oberbürgermeisterwahl in Görlitz im Mai lag die grüne Kandidatin nur 2% hinter dem CDU-Kandidaten. Indem sie im zweiten Wahlgang zurückzog, ermöglichte sie den Sieg des CDU-Politikers gegen die AfD. Die gewachsene Zustimmung für die Grünen in Sachsen könnte in eine Regierungsbeteiligung führen. SPD-Chef Martin Dulich wirbt seit einigen Tagen offen für ein schwarz-rot-grünes Bündnis wie in Sachsen-Anhalt. Bei einer Klausur der Grünen Anfang der Woche in Dresden sagte der Grünen-Chef Robert Habeck, seit Wochen unterwegs im sächsischen Wahlkampf:
Im Grunde gibt es kaum Gemeinsamkeiten in allen relevanten Bereichen, von der Sicherheitspolitik bis zur ökologischen Politik, stehen die Grünen und die CDU auf gegensätzlichen Positionen. Wir wissen aber trotzdem, dass wir uns der Verantwortung stellen müssen, um das andere Szenario nicht eintreten zu lassen. Umgekehrt ist es eher so, dass die CDU darauf angewiesen ist, dass wir mit ihnen ins Gespräch kommen.
Sollte sich Schwarz-Rot-Grün nicht einigen können, bliebe der CDU wohl nur eine Minderheitsregierung, bei der dann wieder die AfD ins Spiel käme. Wird innerhalb von 4 Monaten nach Zusammentreten des Landtags kein Ministerpräsident gewählt, kommt es zu Neuwahlen. Auch das scheint in Sachsen derzeit nicht völlig ausgeschlossen.
Das war der Hintergrund. Alltagssorgen und Koalitionsarithmetik. Wahlen in Sachsen. Eine Sendung von Bastian Brandau. Redaktion Nele Rössler.